Guten Morgen, ihr Lieben, ich bete mit uns. Ja, Vater, wir wollen in deiner Gegenwart leben. Wir sehnen uns danach, dort zu wohnen. Sehnen uns danach, ja, in tiefer Gemeinschaft immer mehr mit dir zu leben, dorthin zu wachsen, dass wir keinen Ort mehr haben, wo du nicht bist, in unserem Leben, wo wir irgendwo unser eigenes Ding machen. Und wir bitten dich, dass du uns diesen Hunger mehrst. Bitten dich, Heiliger Geist, dass du kommst, durch dieses Wort jetzt sprichst, dass du es lebendig machst. Wir brauchen das Leben, dein Leben aus deinem Wort. Komm und wirke du. Amen. Sammy, ich freue mich, dass du heute nicht Kinderstunde hast. Ich habe nämlich einen Text mitgebracht, wo du explizit angesprochen wirst. Deswegen ist das schön. Ich lese uns 1. Samuel 3, 1 bis 10. Und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten und es brach sich keine Offenbarung Bahn. Und es geschah eines Tages, dass Eli an seinem Schlafplatz lag. Seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief den Samuel, er aber antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Da rief der Herr wiederum Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder schlafen. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn er dich rufen wird, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Das ist unser Predigttext für heute. Das ist ein spannender Text. Der ist uns sogar für diesen Sonntag jetzt gegeben. Also das ist ein Text, der direkt vorgeschlagen wird als Predigttext für diesen Sonntag. Und ich möchte mit uns so ein bisschen durchgehen und ich werde aber auch immer mal abgleiten und habe mehrere so Sachen, die mir in diesem Text so wichtig geworden sind. Erster Vers. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten, es brach sich keine Offenbarung Bahn. Das Wort Gottes war selten zu dieser Zeit. Offenbarung gab es keine. Fehlte was. Jetzt müssen wir natürlich fragen, hatten die damals, die erste Schluss wäre, die hatten damals noch nicht eine Bibel. Und damit ist es klar, was damit gemeint ist. Wer das denkt, hört, der liegt falsch. Die ersten 5 Bücher Mose waren zu dem Zeitpunkt schon verfasst und die waren da und die wurden regelmäßig gelesen in, wir würden heute Gottesdiensten sagen, im Tempel. Es gab solche Sachen wie Gottesdienste, die gefeiert wurden, wo das Wort Gottes gelesen wurde, wo es Schabbatlesungen gab. Also das war vorhanden. Und trotzdem heißt es hier, das Wort Gottes war selten. Jetzt. Ich stelle die Frage deswegen, weil ich mit euch wohin will. Ich möchte mit uns das Wort genau angucken, was dort verwendet wird. Im Hebräischen steht dort Dabar Yahweh, das Wort Gottes, ganz rein übersetzt. Und im Griechischen, es gibt ja auch eine griechische Übersetzung des Alten Testamentes, dort wird es Rema Kyrio übersetzt. Und das kann man wörtlich übersetzt, das Gesagte des Herrn. Oder eben auch das Wort des Herrn. Und im Griechischen gibt es 2 verschiedene Worte für Wort.
Einmal Rema, das ist das Gesagte, und einmal Logos, das ist das Geschriebene, das ewig gültige Wort. Das Logos, das liegt uns heute hier vor. Das haben wir. In unterschiedlichen Übersetzungen, in unterschiedlichen Varianten. Das Rema ist das, was im Moment ausgeht aus dem Mund Gottes und in eine Situation hineinspricht. Das sind zwei verschiedene Sachen. In diesem Text heißt es, das Rema-Wort Gottes, also das gesagte Wort Gottes in die Situation, ins Hier und Jetzt hinein, war selten. Es war kaum vorhanden. Das Wort, was direkt aus dem Mund Gottes hervorgeht, gab es kaum. Spannend ist, dass die Menschen das damals merkten und gesagt haben, ja, hier fehlt was. Wie sieht es bei uns heute aus? Das Wort des Herrn vorhanden in Form der Bibel. Reicht uns das? Mehr brauchen wir doch nicht, oder? Oder würden wir auch sagen, dieses Rema-Wort Gottes, was in der Situation spricht, was plötzlich ganz aktuell vielleicht auch eins dieser Verse hier in diesem Wort deutlich und sichtbar macht und aktuell macht und man merkt, das trifft jetzt in meine Situation hinein. Erleben wir das? Oder ist dieser Text, der 2000 Jahre alt ist, mehr als 2000 Jahre, fast 3000 Jahre alt, ist der vielleicht doch aktueller, als wir denken? Das Wort Gottes war selten zu dieser Zeit. Offenbarung gab es keine. Und wo ich diesen Text gelesen habe, mich darauf vorbereitet habe, ist mir eine Bibelstelle eingefallen, die mir mal zutiefst ins Herz gefahren ist, als ich meine Bibel von vorn bis hinten durchgelesen habe. Dort komme ich an eine Stelle im 2. Mosebuch, Kapitel 20. Wenn ich jetzt eine kurze Umfrage mache, wer weiß, was in 2. Mose 20 steht. Die, die eine Bibel mit haben, nicht gucken, sondern ja, schön aus dem, ja, machen ein bisschen Bibelkunde hier. Jetzt sagt's ruhig laut. Sehr schön, die 10 Gebote. Und nach den 10 Geboten, nachdem die gegeben wurden, heißt es dort in Vers 18 und 19, und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von ferne. Und es sprach zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Als ich die Bibelstelle das erste Mal gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob an dieser Stelle das Herz Gottes zerrissen wurde. Das Volk Gottes, Israel, die Menschen, die Gott sich erwählt hat, zu denen er gesprochen hat, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Dieses Volk steht dort am Berg, wo die 10 Gebote gegeben wurden. Und spricht, wir wollen nicht, dass du mit uns redest. Mose soll das mal machen. Er soll, nicht wir. Zu ihm soll der Herr reden. Aber bitte nicht zu uns. Da ist eine große Angst da, ja. Eine Angst, man könnte einen Fehler machen, man könnte sterben. Wie sieht es mit uns aus? Sind wir wie das Volk Israel, was vielleicht mal gesagt hat, wir wollen nicht, dass Gott zu uns redet, wo wir so eine Entscheidung getroffen haben? Das können die Ältesten machen, dafür haben wir sie doch eingesetzt. Dafür haben wir doch eine Gemeindeleitung. Die sollen das mal machen. Oder Markus, der macht es schon, der sagt uns schon, was wichtig ist. Uns reicht die Predigt am Sonntag. Aber Gott selber unser Leben sprechen lassen? Ach, nö, danke. Wir sind doch errettet, warum wollen wir mehr? Warum vielleicht auch Fehler in Kauf nehmen? Wenn man vielleicht doch mal falsch hört? Oder woher wissen wir, dass es Gott ist, der da redet? Das sind so vielleicht Fragen, die wir uns stellen, die uns vielleicht zu Gründe sind, weswegen wir uns da ein Stück entfernen davon, Gottes Wort für uns persönlich zu empfangen, sein Reden zu hören. Woher wissen wir, dass es Gott ist, der da redet? Als ich mir diese Frage so aufgeschrieben habe, dachte ich, diese Frage, die dokumentiert einiges. Ich habe es mal als Armutszeugnis beschrieben. Warum? Kinder Gottes, die von sich behaupten, sie sind Christen, sie sind Kinder eines himmlischen Vaters. Und sie wissen aber nicht, wann ihr Vater zu ihnen redet. Das ist irgendwo traurig, finde ich. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27, die Kinder des lebendigen Gottes, von denen Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Kennst du die Stimme des Hirten? Sollte, wenn wir da merken, dass da Mangel da ist, uns das nicht auf die Knie treiben und beten, vielleicht Buße tun, wo wir so eine Entscheidung getroffen haben, Gott soll nicht mit mir reden. Ich schiebe das ab zu irgendjemand anderem. Sollten wir nicht vielleicht Buße tun, wo wir uns mit einem Christsein zufrieden geben, die unter dem biblischen Vorbild ist? Und wo wir uns in so eine Komfortzone eingerichtet haben? Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Von einem jeden Wort, Rema. Da ist wieder dieses Gesagte, was aus dem Mund Gottes in die Situation geht. Davon lebt der Mensch, nicht vom Brot allein. Und ich mach's mal provokant, den Satz habe ich gelesen und ich fand den so provokant. Meine Schafe hören meine Stimme, heißt es, was Jesus sagt. Dort steht nicht, meine Schafe lesen mein Buch. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Buch Gottes geht, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und wenn jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, dass ich sage, wir brauchen die Bibel nicht mehr, der kennt mich entweder nicht, weil er weiß, dass mir dieses Buch und dass mir diese Worte Gottes hier als Logos dargelegt so unglaublich wichtig sind, wo ich gerne drin grab und wo ich euch gerne mit reinnehme. Aber ich will uns heute mit der Nase mal richtig reinstupsen und sagen, es braucht noch was anderes. Wir brauchen, dass das hier lebendig wird. Warum brauchen wir, dass das lebendig wird? Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 4 bis 6, und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus selbsttüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften. Als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Der Geist macht lebendig. Der Geist, der spricht. Am Anfang, ganz zu Beginn der Schöpfung, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und was macht Gott dann? Und er spricht und es wird. Er spricht Dinge ins Leben. Er macht Dinge dort lebendig, indem er spricht. Indem er Worte aus seinem Mund hervorgehen lässt. Die Pharisäer damals, die kannten das, was sie von der Bibel hatten, in- und auswendig. Und wenn man sieht, wie Jesus mit ihnen diskutiert, sehen wir, wie viel dort Todes ist. Und wie viel Unheil und Tod sie gebracht haben, indem sie verurteilt haben, indem sie geheuchelt haben. der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem, von einem jeden Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Kann es sein, dass unter uns oder in uns so viel noch tot ist, weil das hier noch nicht wirklich lebendig geworden ist, weil wir es uns von Gott nicht persönlich zusprechen lassen, weil wir uns das nicht von ihm abholen, weil wir nicht diese Verheißung, meine Schafe hören meine Stimme, ernst nehmen und uns danach ausstrecken? Ich will noch mal kurz einen Punkt machen mit, warum ist das Gesprochene so viel wichtig oder so wichtig, dieses persönliche Wort, was Gott ganz persönlich herzuspricht, aus seinem Mund heraus. Stell dir vor, dein Ehepartner redet ab sofort nur noch geschrieben mit dir. Die Männer denken, herrlich, ich muss nicht mehr reden. Oder die Frauen, oder der Mann auch noch, oh, endlich ist er ruhig. Okay. So, ja, alles gut. So, also stellt euch das vor, und da merken wir schon, es wird ganz schön krude. Es wird ganz schön verrückt. Weil in der Sprache ist so viel mehr drin. Da ist Emotion dabei. Da ist plötzlich ein Gefühl, was mit vermittelt wird, indem man jemanden hört, was er sagt und was er spricht. Text ist wichtig und Text ist auch gut. Und ich bin über einen Einkaufszettel dankbar, der mir nicht nur gesagt wird, sondern der mir aufgeschrieben ist, weil ich da weiß, dass es einfach sonst mit öfters gehen abgeht. So, aber wie viel mehr wird in Sprache vermittelt? Und wir merken da, wie wichtig es ist, weil dort lernen wir die Person auf der anderen Seite nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Wenn er spricht, höre ich, was da noch mitkommt. Ist es Liebe oder ist es Hass? Ist es Wärme oder ist es eine Kühle? All das ist in Sprache enthalten. Und so kommt Gott. Und so will Gott kommen. Er will reden. Aus seinem Mund Dinge hervorgehen lassen. Und warum ist das so wichtig? Weil in dem Moment, wo wir Gottes Reden hören, hören wir auch, wo er Dinge sagt, wie er Dinge sagt, hören wir von seinem Charakter, weil das da drin mit liegt. Deswegen brauchen wir das so dringend. Ich gehe zurück in den Bibeltext. Samuel hält sich im Tempel Gottes auf. Dort, wo die Lade des Herrn ist, gleichbedeutend dort, wo die Gegenwart Gottes wohnt. Samuel blieb dort in der Gegenwart Gottes. Er schlief dort, er liebte die Gegenwart Gottes. Er wollte dort sein, wo Gott gegenwärtig ist. Und ja, da könnten wir sagen, ja, aber Gott ist doch allgegenwärtig, überall. Ja, es ist richtig. Und die Wahrheit ist auch trotzdem, dass es Orte gibt, wo Gottes Gegenwart ganz besonders wohnt. Wo man merkt, hier bricht die Gegenwart Gottes ganz schnell durch. Warum? Weil dort einerseits Menschen sind, die Gott über Jahre geehrt haben, wo gebetet wurde. Gebetshäuser sind meistens solche Orte, wo man merkt, dass Gott ganz nahe kommt. Es gibt Gemeinden, wo das viel einfacher ist oder wo viel, viel schneller oder viel deutlicher die Gegenwart Gottes als Präsenz da ist. Weil dort Menschen gehorsam waren und weil Menschen Hunger haben, dass sich Gott in der Weise offenbart. Und das kann dann auch herausfordernd sein. Gottes Gegenwart ist nicht immer gleich lieb und nett. Ja, es ist Liebe, aber Liebe fordert auch mal heraus. Samuel in der direkten Nähe Gottes, dort wuchs er auf. Er ist noch ein Knabe. Und dann kam plötzlich eine Stimme. Samuel! Samuel wacht auf, ruft, hier bin ich, läuft zu Eli. Ganz natürlich, ganz normaler Vorgang. Wenn man gerufen wird, geht man zu dem, wo man denkt, dass er einen gerufen hat. Eli weiß von nichts. Er ist schon alt, fast blind, aber mit den Ohren scheint er es noch gut gehabt zu haben. Und weiß, ich habe nicht gerufen. Samuel geht wieder schlafen. Samuel wird wieder gerufen. Samuel! Samuel wieder raus aus dem Bett, wieder zum Eli. Und dort heißt es, Samuel aber kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart oder enthüllt. Samuel hat hier eine Begegnung mit Gott. Er redet zu ihm. Das Wort Gottes geht ganz persönlich an ihn. Und dort ist dieser Punkt, wo dann Eli zum Helfer wird, um die Dinge zu verändern. Das dritte Mal Samuel. Samuel steht auf, geht wieder zu Eli. Der Eli, nee, aber dem dämmert es jetzt langsam und sagt, hier könnte Gott seine Finger im Spiel haben. Der schickt ihn zurück und sagt zu ihm, rede beim nächsten Mal, wenn der Herr spricht, rede, Herr, dein Knecht hört. Samuel legt sich wieder hin. Und dann kommt die vierte Anrede. Samuel, Samuel. Und Samuel spricht, rede, Herr, dein Knecht hört, rede, dein Knecht hört. Rede, ich will hören. Das steckt da drin. Ich mache mich bereit, ich bin empfangsbereit, ich stelle auf Empfang. Ich habe mich entschieden, ich will hören, was Gott sagt. Und ich will von Gott hören, denn er sagt, Herr, er erkennt ihn als Gott an. Es ist der, von dem es kommt, an den ich mich wende, von dem ich erwarte. Und dein Knecht, das ist unsere Position. Ja, wir sind geliebte Kinder Gottes, aber in dem Moment, wo wir auch sagen, hey, dein Knecht hört, sagen wir demütigen uns unter das, was du sagst. Wir sagen damit auch, wir stellen uns unter das Gehörte. Wir wollen gehorsam sein. Rede, Herr, dein Knecht hört. Drei ganz konkrete Dinge, die wir anwenden können und dürfen. Was ich noch spannend finde in diesem Text, so wie Gott hier redet, das ist vollkommen normal. Die Verwechslungsgefahr unglaublich hoch. Der Samuel rennt die ganze Zeit zu Eli. Es klingt so, als würde einfach nur ein normaler Mensch mit ihm reden. Kann sein, dass Gott viel natürlicher, viel normaler zu uns redet, als wir das häufig erwarten? Kann es sein, dass Gott viel öfter zu uns redet oder reden will, als wir das überhaupt merken? Hören wir? Sind wir Hörende? Wollen wir das überhaupt? Oder sind wir noch wie das Volk am Berg? Nehmen wir uns Zeit, im Gebet unsere geistlichen Ohren zu schärfen, darum zu bitten, uns segnen zu lassen? Oder halten wir das für unwichtig? Das Gute ist, und das ist das Wunderbare, jetzt könnte man sagen, Markus hat uns einmal überrollt, wie fangen wir denn jetzt an? Es ist egal, wo du stehst. Solange du eine Beziehung mit dem Herrn hast, kannst du genau an dem Punkt anfangen. Indem du sagst, rede Herr, dein Knecht hört oder deine Magd hört. Herr, ich bitte dich, sprich du, rede du, komm du mit deinem Wort. Zeig dich unter uns, wirke du. Offenbar dich. Das kann unterschiedlich sein. Gut ist, wenn man mit jemandem zusammen sich auf so eine Reise begibt, wo man sagt, hey, wir wollen das üben, wir wollen das einüben. Wir wollen darum beten, wir wollen darum kämpfen und wir wollen uns bewusst Zeiten nehmen, wo wir auf Gott hören. Beispiel Moritzburg. Ich hatte dort einen Kollegen und wir haben gesagt, wir wollen das lernen. Wie haben wir es gemacht? Es war häufig einfach so, wir hatten so zwei Zimmer, da war eine Wand dazwischen, aber ein Durchbruch, wo einfach ein Vorhang hing zum Zumachen. Und da konnte es sein, dass du an deinem Schreibtisch sitzt, am Laptop was gemacht hast oder dass du was gelesen hast oder was auch immer. Und dann konnte es sein, dass es aus der einen Seite zur anderen schrie, ja oder nein, dann wurde es ruhig. Dann hat der andere gebetet, gefragt und dann kam die Antwort, ja oder nein. Und dann hatte man ein Prüfkriterium. Dann konnte man wissen, habe ich das, was ich jetzt vielleicht gehört habe, richtig gehört? Oder ist es hier vielleicht was, wo ich nochmal ins Gebet gehen soll? So haben wir angefangen. Ja oder nein, teilweise mehrfach am Tag. Und immer wieder hin und her. Das kann eine Option sein. Es kann sein, dass du frühst dich 5 Minuten hinsetzt und sagst, Herr, bevor ich da jetzt meinen ganzen Kladderadatsch runterratter, was ist denn dir eigentlich wichtig? Für was soll ich denn eigentlich beten? Ich kann das beten, was ich jeden Tag bete, aber was willst du eigentlich? Was liegt dir gerade auf dem Herzen? Interessieren wir uns so für das Herz Gottes? Oder bringen wir ihm einfach alles und dann möchte er doch bitte tun? Ein anderes, was mir mein Seelsorger mal aufgetragen hatte, wo es dann, wo das mit dem Ja und Nein schon ganz gut gelaufen war, hat gesagt, wenn du Gottes Stimme reden, also lernen willst zu hören, mach dir ein Buch und dann setz dich einfach mit diesem Buch hin und schreib auf, was Gott dir sagt. Und dann habe ich herausgefunden, es gibt ja so dieses, man schreibt Gott einen Brief. Kennt man, hat man vielleicht schon mal gemacht. Es gibt aber auch die Variante, lass dir mal von Gott einen Brief schreiben. Lass dir mal von Gott einen Brief diktieren. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann gemerkt, wenn ich mich hingesetzt habe und habe gemerkt, dass Gott jetzt anfängt zu reden, dass es meistens in Briefform war. Dass mir Gott einen Brief geschrieben hat, diktiert hat. Und meistens war es so, ich musste das, was ich in dem Moment gehört habe, erst aufschreiben und dann ging es weiter. Es war ein kleines Training im Gehorsam. Im Vertrauen. Vertraue ich, dass das, was ich jetzt gerade höre, erstmal vielleicht von Gott sein könnte. Dann schreibe ich es auf, ich schreibe es nieder und dann geht es weiter und dann ging es weiter und dann ging es weiter. Und am Anfang waren es so 4 Zeiler, dann war es auch manchmal nur 2 Wörter und manchmal waren es auch Seiten voll. Ich habe ja mal durchgezählt, nicht um damit anzugeben. Ich habe in dem Buch mittlerweile mehr als 80 Briefe Gottes stehen, die mir Gott mal ganz persönlich zugesprochen hat. Und in der Anfangszeit waren das vor allen Dingen Briefe, wo mir Gott unendlich oft gesagt hat, wie sehr er mich liebt. Und das war etwas, was ich glaube ich in der Zeit hören musste, damit mein Herz weich dafür wird, das anzunehmen und annehmen zu können. Das ist eine Möglichkeit, damit loszugehen. Rede, Herr, dein Knecht hört. Haben wir danach Sehnsucht? Suchen wir danach? Ich muss ja sagen, ich fand es spannend. Ich höre ja immer mal, wenn ich mit euch unterwegs bin, so von manchen, wo das schon ganz unterschiedlich passiert, wo da schon so kleine Anfänge sind, wo man so einen Impuls kriegt, dem man nachgeht. Ich freue mich ganz sehr darüber, dass wir eine Gruppe jetzt gerade in der Gemeinde haben, die gesagt haben, genau das wollen wir. Wir gehen jetzt da los, wir wollen das üben, wir wollen das trainieren. Wir hungern danach, dass Gott in unsere Welt hineindringen kann. Und die sagen, hey, wir sind da auch bereit, in dieser Gruppe Fehler zu machen. In einer gewissen Form. Uns zu trauen. Wir haben heute gesungen, führ mich raus ins weite Wasser. Führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Führ mich dorthin, wo ich selber vielleicht gar nicht hinkommen kann, wo meine Füße keinen Halt mehr finden, sondern wo ich schwimmen muss. Ich glaube, da begegnet uns Gott, wenn wir uns dahin wagen. Das ist meine Lieblingsgeschichte seit dem letzten 1,5 Jahr, dieses Steig aus dem Boot. Petrus, der gerufen wird, komm, steig aus dem Boot. Trau dich, tritt aufs Wasser. Und lass Gott mal deine Welt auf den Kopf stellen. Und das ist manchmal gar nicht so schlimm, wie es sich dann anhört. Sofort kommt das vielleicht bei dem einen oder anderen Ängste hoch. Das Schöne ist, das darf man Gott sagen. Man kann sagen, Herr, das habe ich hier als Angst. Ich meine, dass wenn du redest, dass du redest und nicht gut bist. Und dann ist meine Frage, wollen wir diese Lügen glauben? Oder wollen wir dort Buße tun und sagen, Herr, ich glaube hier eine Lüge. Und ich entscheide mich zu vertrauen, du bist gut. Wie die Geschichte zu Ende geht, das dürft ihr selber lesen. Martin hat es heute früh schon gesagt, das dürft ihr selber rausfinden. Hebräer 11,1 war das, glaube ich. Ne? Ja, 1. Samuel 3, 11, folgende, könnt ihr rausfinden, wie die Geschichte zu Ende geht. Lasst uns aufmachen, lasst uns gehen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von dem jedem Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wir brauchen das Wort, wir brauchen die Bibel, ohne Wenn und Aber. Wir haben das nötig, dass wir darin verankert sind, weil daran prüfen wir, was wir hören. Ohne Wenn und Aber. Aber wir brauchen es, dass das lebendig wird in uns. Und das passiert, indem wir Gott erlauben zu sprechen, ganz konkret in unsere Situation. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, wir kommen so, wie wir sind. Wir kommen, wo wir stehen. Und wir danken dir, dass wir nirgendwo anders stehen müssen. Sondern danke, dass du genau an dem Punkt, wo wir sind, kommst und dass du uns rufst. Rufst dir nach. Und ich bitte dich, dass du redest. Dass wir wirklich lernen zu hören. Dass wir uns Zeit nehmen. Ich bitte dich, dass du uns einen Hunger danach gibst. Den Hunger, wirklich von dir das Lebendige zu empfangen. Dein Wort Wirklichkeit werden zu lassen und uns zu wagen. Ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst, herauszutreten. Manche Komfortzone zu verlassen. Herr, schenk du das durch deinen Geist. Schenk du das, indem du uns ziehst mit deiner Liebe. Und danke, dass du gut bist und das rufen wir aus. Und ich bitte dich, dass diese Güte Gottes und diese Wahrheit, dass du gut bist, uns überflutet, uns durchdringt. Und dass da, wo Angst und Zweifel sind, da bitte ich dich, dass du es herwegnimmst und dass du uns diese Gnade schenkst, dass wir uns dort demütigen und Buße tun und das aus unserem Leben entfernen. Danke, dass du am Kreuz dafür gestorben bist. Und wir preisen dich darüber, Vater im Himmel. Amen. Ich werde uns jetzt gleich noch unter den Segen Gottes stellen. Ich bitte euch, wer kann, darf dazu gerne aufstehen. Genau, und dann gehen wir in die Gemeindestunde über. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen.